Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann.
Das bin ich.
Moin, moin.
Moin, moin. Allerherzlichstes Willkommen. Auch in dieser Woche machen wir mal was Besonderes. Das habe ich jetzt einfach so beschlossen. Da kann der Herr Meier mit
Kopf schütteln. Es ist dein Podcast. Du kannst machen, was du willst.
Es ist mein Podcast. Ich bin hier quasi der, ne, und so. Also, wir haben auch in dieser Woche was Besonderes. Wir haben quasi jetzt diese Vatertags-, Himmelfahrts-, Herrentags-Spezialausgabe. Mhm. Das ist aber natürlich für alle GeschlechterInnen.
Kommen Frauen drin vor?
Mal gucken. mal gucken. Also chromosomentechnisch, also neigt es sich sehr in eine Richtung. Also es geht um eine ganz besondere, wirklich herrlich durchgeknallte, dann ja doch, ich benutze das Wort ja, einfach, doch, ob Ihnen das gefällt oder nicht. Dokumentation, die wie heißt es so schön in dem offiziellen Text, eine zeitlich befristete Online-Premiere feiert, verplant. Die, ja, nicht die, sondern wie. Wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren. Das ist jetzt nicht meine Beschreibung des Films, das ist der offizielle Titel. Also nochmal. Verplant, wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren. Ab dem 13.05., also morgen, für 48 Stunden als zeitlich befristete Online-Premiere. Und sobald es dann wieder möglich ist, auch so richtig im Kino, so wünschen wir uns das alle. Der Vorverkauf ist gelaufen halt über die Online für die Online-Premiere inklusive Q&A, wie die so schön heißt. Das heißt Questions and Answers, glaube ich, sagt man auf Griechisch. Läuft über www.verplant-film.de. Da gerne vielleicht für alle weiteren Infos einfach mal reinklicken.
Das waren viele Informationen, aber die wichtigste möchte ich ganz kurz nochmal sagen, ja? Mit dem Fahrrad nach Vietnam.
Vietnam. Ja, also Wirte gibt es da ja auch, weil Bier trinken die auch sehr gerne in Vietnam. Ja, ja. Wir klären das noch ganz genau, was die da gemacht haben, die Irren. Also, nochmal etwas genauer. Der Herr Meier wünscht sich das schon. Die Herren, um die es da geht, sind stolz, ausgesprochen, untrainiert und unaufhaltsam.
Super Mischung.
Schon sehr gut.
Ja.
Offizieller Text. Von Heiligenstadt in der Mitte Deutschlands aus. Heiligenstadt ist die Mitte Deutschlands? Ist das so? Sagt man das so offiziell? Ist das so?
Ja, okay.
Wollen also Otti, Tobias John, und Keule, Matthias Schneemann, entlang der alten Seidenstraße, wer kennt sie nicht, bis nach Ho Chi Minh Stadt fahren, und das ist in Saigon im Süden Vietnams. Also das war oder ist Saigon. Wie rum ist es eigentlich? Früher hieß es Ho Chi Minh, nee, jetzt heißt es Ho Chi Minh. Ich war da noch nie so oft. Das können wir gleich klären. Und zwar alles mit dem Fahrrad. 15 Länder ungefähr, was 27 Länder eigentlich, also gefühlt 5000 Länder. Und Regie hat da Waldemar Schleicher geführt. Der Waldi, wie ich ihn nenne. Ob er es will oder nicht. Und jetzt hören wir erstmal in diesen Trailer von diesem Film rein. Von Verplant, wie zwei Typen mit dem Fahrrad versuchen, mit dem Fahrrad nach Vietnam zu fahren.
1, 2, 3, 4. Wir planen eine Route über das Netz der historischen Seidenstraße bis nach Vietnam.
Wie viel bist du damit eigentlich schon gefahren?
18 Kilometer bin ich gefahren.
Reicht.
So einen Arm lang, du Trottel.
Kann man auch verstehen, warum die ganzen Leute uns gefragt haben, ob wir total bescheuert sind, warum wir hier im Winter lang fahren wollen. Ich kann es verstehen. Ich kann es absolut nachvollziehen.
Scheiße. Der passt nicht durch die Felge. Ich habe das falsche Ventil gekauft.
Also ihr seht, wir haben viel Spaß, sind top motiviert. Yeah.
Ja, tolle Bilder.
Das ist reich an dieser Stelle. So. Also ich habe den Film ja dann ganz frisch jetzt heute endlich da mal bis zu Ende gesehen und knapp eine und eine Dreiviertelstunde halt gelacht, mich gewundert, mich erschrocken, den Kopf geschüttelt, auf die Schenkel geklopft, zustimmend mit dem Kopf genickt, mich wiedererkannt, mich nicht wiedererkannt und letztendlich festgestellt, gut, dass ich auf solche Ideen nicht komme. Aber gut, dass die Jungs auf die Idee gekommen sind und jetzt kräftig die Werbetrommel für ihren Film rühren tun. Wir freuen uns, denn, ja, die warten schon, sitzen in den Startlöchern oder hocken drauf. Wir haben sie am Rohr. Wir haben sie am Rohr. Otti, Keule und Waldi. Waldi. Tobias John, Matthias Schneemann und Waldemar Schleicher. Herzlich willkommen, meine Herren. Hallöchen.
Hallo.
Dankeschön, hallo.
Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich möchte gleich als erstes an euch alle drei, beziehungsweise eigentlich muss man ja, doch, ich frage alle drei. Ich stelle die ultimative Arschlochfrage als erstes. Warum?
Ja, warum nicht?
Das ist die Arschloch-Antwort. Warum? Also ich meine, ihr habt ja als junge Männer damals, also die Erklärung, die kommt im Film auch vor, ihr seid, wie alt wart ihr da? 18, 19 oder was? Ne? Da seid ihr das erste Mal auf eine Tour gefahren durch Europa und habt das auch dokumentiert, aber dann halt eben ein paar Jahre später, 10 Jahre später, dann dieses Ding. Jetzt mal wirklich, wie kommt man drauf? Beim Saufen wahrscheinlich.
Das ist immer so. Also eigentlich haben wir jetzt eine riesen Lust auf irgendeinen Blödsinn und ja, da sind im Kopf halt irgendwie auch keine Grenzen gesetzt und ja, wenn sich sowas dann erstmal manifestiert hat, dann muss man es dann auch irgendwie machen.
Ja, außerdem sind dann so 10 Jahre nach der ersten Tour, ist halt so eine schöne runde Zahl und da hat man dann so ein bisschen Grund auch loszufahren. Ich meine, man kann ja sich Sachen überlegen und denken, okay, wir fahren jetzt hier hin und dahin oder mit dem Fahrrad oder mit dem Boot, mit dem Moped. Aber letztendlich muss man irgendwann auch einfach mal anfangen und nicht so viel drüber quatschen. Und deswegen waren wir dann am Ende wahrscheinlich auch ein bisschen untrainiert beim Losfahren. Aber,
Ach kaum. Wenn man die ersten Aufnahmen sich anguckt und dann die letzten Aufnahmen aufguckt, da ist durchaus ein Unterschied zu sehen, muss man einfach sagen. Bei Bede. Bevor wir da in die Details gehen und ich werde auch noch Waldemar auseinandernehmen, auf jeden Fall, würde ich aber gerne noch mal ganz kurz von euch wissen, von jedem von euch, Schleicher auch gerne, Was habt ihr gemacht in diesen 10 Jahren zwischen beiden Trips? Also arbeitstechnisch Familie gegründet oder ganz kurz, versucht's mal, ganz kurz diese 10 Jahre zusammenzufassen, die ihr da hinter euch hattet, dazwischen.
Ja, also ich, Keule, jetzt, ich habe sehr lange studiert in Jena, also wirklich lang, und bin danach dann nach Vietnam gegangen und habe da knapp 2 Jahre gearbeitet. Und ja, das waren so die 10 Jahre irgendwie in 3 Sätzen.
Super, super, super Zusammenfassung. Finde ich gut.
Genau, und bei mir war es tatsächlich Ausbildung, Studium und ich habe im öffentlichen Dienst gearbeitet die ganze Zeit. In der Verwaltung.
Na, ist klar, da möchte man auf jeden Fall irgendwann weg. Das ist ja logisch. Und Waldemar, hast du irgendwas Filmtechnisches gemacht? Erzähl mal.
Ich habe zuerst, also so nach der ersten Tour 2008, ich habe angefangen zu studieren und habe das wieder abgebrochen, habe dann was Handfestes gemacht, nämlich eine Ausbildung zum Cutter beim Fernsehen und da arbeite ich immer noch. Ich bin Cutter beim Hessischen Rundfunk.
Mhm. Handwerker,
ja, einen handwerklichen Beruf gelernt, Schneider quasi, schneide. Mhm. Ja, und so sind die 10 Jahre bei mir auch rumgegangen. Also ich bin quasi Cutter vom Handwerk.
Sehr schön. Oh, das ist, ich liebe es auch, dass, also wenn der Film dann nochmal entsteht beim Schneiden. Wir werden das jetzt so machen, würde ich sagen, da wir uns ja ne, aus technischen Gründen dazu entschlossen haben, das jetzt mit dieser Telefonstandleitung zu machen. Werden wir das so machen? Ich stelle Fragen, manchmal stelle ich sie direkt an einen von euch, manchmal werfe ich sie aber halt auch so in diesen Raum und dann könnt ihr ja entscheiden, so mit Fingerzeig und so oder so nach dem Motto, so, die habe ich keinen Bock schon wieder zu erzählen, mach du mal diesmal, dass ihr euch dann gerne einfach entscheidet, wer das sagen möchte. Ja?
Ja.
Machen wir das so? Was war am schwierigsten zu klären vorher, bevor ihr gefahren seid, also bevor es losging?
Das waren definitiv die Visa. Also wir sind ja nicht nur untrainiert losgefahren, sondern wir hatten auch nicht alle Visa im Gepäck. Das heißt, wir haben uns dann in der Türkei und auch im Iran, dann in Teheran, die Visa besorgt, damit wir überhaupt weiter konnten. Das heißt, wir haben halt in Teheran gesessen und haben uns für den Fall, dass wir die Visa doch nicht kriegen, auch schon irgendwelche Plan Bs und Cs und Ds zurechtgelegt, die wir dann am Ende aber zum Glück nicht gebraucht haben. Also die Bürokratie ist immer ein bisschen hinderlich.
Okay. Was haben dann eigentlich eure, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, Angehörigen gesagt zu der Nummer? Waren die alle begeistert? Endlich sind sie euch mal wieder los ein paar Monate? Oder gab's da ultimatives Weinen vorher? Also, oder wie war die Reaktion?
Ich glaube, die haben uns für bescheuert erklärt, aber die kennen es von uns auch irgendwie nicht anders. Ja, ich weiß nicht, wie war denn bei dir,
Matthias? Also ich war, bevor wir losgefahren sind, war ich tatsächlich erst nur 4 Wochen wieder in Deutschland. Ich bin ja direkt aus Vietnam gekommen, war 4 Wochen hier, habe mal Hallo gesagt und bin dann wieder losgefahren. Und dann heißt das dann am Ende, waren es in Summe eigentlich praktisch 3 Jahre, die ich nicht da war. Und ja, aber ich meine, in den 4 Wochen konnten sie sich jetzt nicht so wieder an mich gewöhnen, da war es jetzt nicht ganz so schlimm.
So, was wollte ich gerade sagen, da hast du wahrscheinlich Glück gehabt, ja, ne? Dass die Eingewöhnungsphase noch gar nicht so richtig abgeschlossen war und sagt, ich gehe übrigens wieder los. Ach ja, na denn, good riddance. Wer war der Erste, der, nachdem es dann losging, gesagt hat, lass mich mal in Ruhe, ich kann dich jetzt gerade nicht ertragen. So, wer war der Erste, der so gesagt hat, ich brauche jetzt mal 5 Minuten für mich alleine? Oder hat sich das ergeben, weil einer mal schneller gefahren ist und einer mal langsamer?
Also grundsätzlich ist es ja so, wenn du auf dem Fahrrad sitzt, dann da macht schon jeder irgendwie auch sein Ding. Ne? Das heißt, man fährt zwar die gleiche Strecke und man fährt so hintereinander her, aber jeder weiß grundsätzlich, wo es hingeht. Und dann hast du halt irgendwie deine Kopfhörer drin, hörst ein bisschen Musik oder irgendwie einen Podcast oder ein Hörbuch oder was auch immer so zur Hand ist. Und da hat man dann wirklich am Tag auch mal 8 Stunden seine Ruhe und kann auch immer mal ganz gut abschalten. Mhm. Sodass es dann eigentlich, also im Fall von Matthias und mir, gar nicht so notwendig war, da jetzt sich irgendwie aus dem Weg gehen zu müssen. Also das hat bei uns wirklich gut geklappt. Wir sind da aber, glaube ich, auch ein Ausnahmebeispiel. Mhm.
Würde ich unterschreiben, weil ich selbst bei meinem allerliebsten Trauzeuge, bester Freund, Kumpel seit, keine Ahnung, 40 Jahren, kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, das ist aber wir beide mit dem Fahrrad losfahren, das wäre der Tod.
Da hätte ich nach 8 Minuten die Schnauze voll. geschweige denn nach 8 Monaten. Ich habe auch so ein paar Generics, ja, so ein paar generische Fragen, die dann immer bei sowas gestellt werden, aber die mich tatsächlich beim Gucken wirklich so interessiert haben, weil ihr sagt es schon durchaus auch ab und zu mal, dass ihr das zu schätzen wisst, was ihr da seht und auch wenn es dann arschkalt ist da oben in den Bergen und sowas, dass man halt schon sagt, gut, 5 Minuten halte ich es aus hier draußen, aber der Ausblick ist schon ganz schön. Deshalb meine generische Frage, wo war es denn am schönsten? In den Bergen oben oder dann doch die Insel?
Also rein landschaftlich ist auf jeden Fall da in Bergen, zumindest Zentralasien, da ist das ja da. Fangen die Pässe ja bei 3000 Metern an, also gefühlt auf jeden Fall. Und das ist halt wirklich, also abgesehen von der Kälte und so, ist das da wirklich extrem schön. Auch gerade im Winter, ich meine, im Sommer hast du da halt auch viel Grün und viele Weiden und sowas. Aber ich glaube, sowas im Winter mal zu sehen, das vergisst man auch so schnell nicht.
Nee, das ist auch brachial einfach. Ja. Das ist wirklich eine brachiale, lebensfeindliche Landschaft, die das prägt sich einfach ein, wenn man da lang fährt. Also es könnte 35 Grad wärmer sein irgendwie, das wäre schön gewesen so, aber wenn man da rausgeht, merkt, okay, das sind halt minus 30 Grad und vor dir sind Berge, die sind irgendwie über 7000 Meter hoch, das ist schon ein Panorama, das ist schon krass und das vergisst man auch nicht.
Ich kenne das halt so, oder Mensch kennt es so aus dem Privatleben, wenn jetzt irgendeiner erzählt, du, ich war da und da in den Bergen, hab das so schön gefilmt und der Ausblick war so toll, hat aber seine Füße gefilmt. wie war denn das vom Material her? War das, sag mal in Prozent, zu wie viel Prozent war es gut und brauchbar und zu wie viel war es nicht?
Wie viel Prozent waren Füße? Ja, es war die ersten paar Wochen mussten die beiden sich noch so ein bisschen dran gewöhnen, auch mal das Mikro einzuschalten zum Beispiel. Es war schön, da haben sie einen anderen Radfahrer getroffen und quatschen mit ihm eine Viertelstunde, aber du hörst kein Wort davon, der bewegt den Mund, aber du hörst ihn nicht reden, okay, gut, nee, kann ich nichts von gebrauchen. Und ich musste mir wirklich alles angucken, was die sich zusammengefilmt haben in den 10 Monaten. Es war schon viel Brauchbares dabei, muss ich mal sagen. Also wir hätten theoretisch den Film auch 3-mal so lang machen können, würde ich mal sagen. Also wir mussten uns schon darauf disziplinieren, dass wir so auf ein bisschen über 100 Minuten kommen. Ich habe am Anfang schon die Erwartungshaltung gemacht, dass sie so ein bisschen mehr filmen wie die üblichen Reisefilmer so, dass sie dann, sie gehen dann tagelang Sightseeing und dann Sightseeing machen und dann drehen sie Beauty-Shots dann von den Altstädten und dann die Sonnenuntergänge und die Sonnenaufgänge filmen sie dann. Haben sie nicht gemacht, wir haben sehr viel im Hotel gelegen oder wie sie Bier trinken Mittag und so, die ganzen Raucherpausen und wie sie dann über Gott und die Welt dann schwadronieren dabei, die ganzen interessanten Sachen im Nachhinein betrachtet. Aber das hat für mich eine Weile gedauert, bis ich mich darauf eingesehen habe, dass es halt so ist. So. Ja. Und so die Jungs halt und so ist der Film am Ende auch.
Na, das ist ja das Schöne, das passt ja jetzt dann auch nochmal, wenn wir kurz mal noch den Bogen schlagen wollen zum Herrentag. Also da kann man ein super Trinkspiel draus machen. Das verplant Film, guckt Trinkspiel. Jedes Mal, wenn die Jungs einen trinken, ja, trinkt man großartig. Auch einen.
Trinken, rauchen, untrainiert und ab mal ein paar tausend Kilometer fahren.
Bist voll, nach 20 Minuten bist du voll in dem Film.
Genau. Spoiler. Wer sich fühlen will wie wir, der schnappt sich einen Bollerwagen und knallt sich 10 Bier rein und wenn er dann abends wiederkommt, dann weiß er, was er gemacht hat.
Ja, genau, verplant geguckt. Wie viel Material war es insgesamt? Wie viele Stunden? Habt ihr die Zahl? Weiß man es?
Ja, doch, ziemlich genau 170 Stunden waren das. Das heißt, im Schnitt, die haben nicht jeden Tag gefilmt, jeden Tag so eine halbe Stunde im Schnitt, die sie gefilmt haben.
Ja, gab ja auch manchmal Tage, zum Beispiel Schwarzmeerküste in der Türkei, da sind wir eine Schnellstraße langgefahren über ein paar Tage, da ist halt auch nichts passiert. Und das sind halt dann mal so Phasen, wo du halt auch wahrscheinlich dann gar nichts gefilmt hast.
Ja. Ja,
oder nicht filmen durfte. Wenn ich da an die ersten Aufnahmen in China denke.
Ja, da zum Beispiel, ja, da fehlt uns ja halt jedes Material irgendwie.
Durftet ja auch nicht.
Ja, dann am Ende eigentlich so mit die interessanteste Ecke ist, weil es halt so völlig Banane ist und mit diesem Turbo-Überwachungsstaat und was da los ist. Ja, aber das ist, es wäre halt dumm, da einzureisen und dann eigentlich 3 Monate da im Land unterwegs sein zu wollen und sich dann gleich am ersten Tag da sich mit der Polizei zu verkrachen. Weiß nicht, das haben wir dann lieber sein gelassen.
Das müsste man vielleicht kurz nochmal überklären für die erklären für die Menschen, die das noch nicht gesehen haben. Tatsächlich ist es so, dass euch ja verboten wurde halt. Also das ist so, ihr seid da irgendwie innerhalb kürzester Zeit irgendwie 6-mal kontrolliert worden. Und dann immer werden die Handys überprüft und dann wurde dir immer gefragt, habt ihr Aufnahmen in China gemacht, ne?
Genau, es ist halt so, dass in dieser spezifischen Region da, Xinjiang, also es wie uns das erklärt wurde, ist es halt einfach verboten, dort irgendwie irgendwas mit Polizei zu filmen. Die sind da halt sehr, sehr sensibel, was das angeht. Und sagen wir es mal so, es war ein bisschen problematisch, weil da halt einfach überall Polizei ist. Also du kannst halt nicht die Kamera einmal schwenken, ohne da irgendeinen Polizisten drauf zu haben. Mhm. Wir haben sogar einmal Ärger gekriegt, weil sich die Grenze, die unsere Kameras und das ganze Equipment gefilzt haben, weil die sich selber gefilmt haben. Und der andere, der kontrolliert hat, hat gedacht, wir wären das gewesen, aber das hat sich dann schnell aufgeklärt. Mhm.
Ist das da, wo die Uiguren um die Ecke sind? Vielleicht sind sie deswegen so sensibel gewesen.
Genau.
Ja, okay. Ja, das erklärt natürlich einiges.
Es gibt eine wunderschöne Szene im Film, da filmt ihr ja und dann sagst du auch, glaube ich, Otti sagst du ja dann zu Keule, und übrigens hast du gerade die Polizeistation im Hintergrund gefilmt. Ja. Habt ihr keine Angst, dass wenn der Film dann läuft, irgendwie, dass der falsche Chinese das sieht und dann reiten sie bei euch ein?
Das wollen wir nicht hoffen.
Also. Gut, ich verrate es auch nicht. Also die paar tausend Leute, die das jetzt dann hören, also ich meine, vielleicht, also ich hoffe, dass nicht da der falsche. Ich
gehe mal ins Kino und dann, das ist alles übersichtlich.
Genau, die sollen alle ins Kino gehen. Welcher Charakter, welche Begegnung war, also welche Person, sage ich jetzt mal, war am eindrucksvollsten? Also ist irgendwie hängen geblieben, wo gesagt hat, Mensch, das war eine Type, Mann, Frau und so weiter.
Da gab es so einige, mir fällt jetzt spontan ein Kollege ein, den haben wir in Serbien getroffen, an der Donau. Das war ein Franzose und der ist mit seinem, war auch mit dem Fahrrad unterwegs und der ist im Film ist er auch drin, ne?
Wirklich, ja.
Ja, genau, der ist auch im Film und der hat da dieses Fahrrad vom Sperrmüll und dann alles, was irgendwie da dran hing, seine Taschen und seine Wasserflaschen, mit denen er sich geduscht hat und hinten diese Box, wo sein Büro drin war. Der ganze Scheiß irgendwie für 30 Euro oder sich da zusammen gemeiert. Mhm. Und der ist halt so, war halt auch cool, der hat halt so ein, naja, wir hatten ja schon so das Ziel, wir wollten jetzt irgendwann auch innerhalb von dem Jahr in Vietnam ankommen. Das heißt, wir hatten nicht so viel Zeit, irgendwie mal Umwege zu machen oder uns irgendwie Sachen anzugucken. Und bei ihm war es halt so, der meinte, ja, ich will irgendwie Richtung Athen und so und gucke dann mal. Und der ist halt so ein bisschen so Schlangenlinien gefahren, hin und her, hat also wirklich mega entspannt ist der unterwegs gewesen. Und das war eigentlich, also war echt cool, das so auch ein bisschen mit ihm zu quatschen und so, wie er so tickt, weil es ja doch ein bisschen anders war als bei uns. Was ich hat Spaß gemacht.
Hm. Was ich tatsächlich am coolsten fand, waren die ganzen Typen, die wir in Teheran getroffen haben. Da waren wir wirklich irgendwie 3 Wochen und haben halt festgesessen, weil wir auf unsere Visa gewartet haben. Und wenn du halt so im Iran bist, das ist halt keine Standard-Touristen-Destination, sage ich mal. Ne? Und wenn du da unterwegs bist, triffst du auch eigentlich nur Leute, die auch leicht einander Marmel haben. Und da hast du... Und da hast du halt auch wirklich Spaß und es ging halt allen so, weil es verboten war. Es gab halt kein Bier und kein gar nichts und eigentlich hätte man gerne mal zusammen was getrunken und wir hatten an diesem einen Abend irgendwie so ein Placebo-Besäufnis mit alkoholfreiem Bier. Das war total bescheuert. Die alle sitzen um den Tisch und knallen sich 10 von dir. So, es sind noch ein paar los, es sind noch ein paar losgegangen und haben noch Nachschub geholt.
Das passt zum Herrentag.
Placebo-Besäufnis.
Also alkoholfreies Bier und dann den Vollrausch damit. Super.
Wenn man nichts anderes hat, ich kann das hundertprozentig nachvollziehen.
Der Kopf kann viel leisten.
Genau, der kann viel leisten. Wenn er nichts kann, aber viel leisten. Hä? Jetzt werden wir kurz noch ein bisschen philosophisch. Gab es denn, es gibt so am Ende des Films, also ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, gibt es so wie diese Outtakes, ne, so ein bisschen, ne, dass dann auch mal so die Frage gestellt wird, so nach dem Motto, so habt ihr euch gefunden und dann halt lustig antwortet wird, ja, ich war weg und jetzt habe ich mich gefunden. aber gab es tatsächlich jetzt mal, also ich meine es durchaus so ein bisschen ernst, gab es mal so, ich meine, wenn man so viele Monate, fast ein Jahr unterwegs ist, gab es dann auch mal tatsächlich Momente, da steht man an einem Pass oder in einem Dorf und denkt sich halt so, dass man kurz sowas wie eine Erleuchtung hat, wie eine Epiphanie und denkt so.
Den lieben Gott gesehen?
Nein, nicht den lieben Gott, sondern halt.
Wieso? Kann ich doch sagen.
Du mit deiner Kirche, hau mal ab da jetzt. Aber habt ihr einen Moment gehabt, wo es auch mal jetzt ernst schön wurde, so nach dem Motto, das ist mein Leben, ich habe was geschafft, ich bin hier und dass man das irgendwie auch so philosophisch ein bisschen gegriffen hat?
Also. Da sind wir wieder, glaube ich, bei der Stelle in Kirgisistan auf diesen 3000 Metern in diesem zugeschneiten Dorf. Man kommt nicht vor und nicht zurück, ist da so ja ein bisschen hilflos irgendwie und man kann halt einfach nur warten, ist halt von dieser massiven Berglandschaft umgeben und 2 Meter Schnee gefühlt, die da liegen. Und du stehst halt da und denkst dir, okay, ich bin jetzt also fast mit dem Fahrrad komplett alleine aus eigener Kraft bis hier hingekommen und man hatte halt so ein bisschen Zeit, das mal auf sich wirken zu lassen und ich, keine Ahnung, wie willst du denn sowas beschreiben? Das ist halt, ja, keine Ahnung, es ist halt schon sehr, sehr beeindruckend und also ein besseres Wort fällt mir jetzt auch nicht ein, das ist aber eigentlich noch ein bisschen zu wenig sogar.
Das ist so eine absolute What-the-fuck-Situation. Also ja, genau, Matthias hat es halt beschrieben, so hinter dir ist dieser Pass, 3600 Meter, da kannst du irgendwie nicht zurück. Die Straße nach China ist gesperrt und muss mit Bulldozern geräumt werden, weil da 3 Meter Schneeverwehungen sind. Und vor dir ist dieses riesige Gebirge und du bist halt eingeklemmt zwischen diesen Ländern, zwischen Tadschikistan, China und Kirgisistan. Und du denkst dir halt einfach nur, okay, also ich bin jetzt hier mit dem Fahrrad hingekommen und jetzt komme ich aber irgendwie nicht mehr weg und hänge hier mitten am Arsch der Welt fest. Du hast ein Außenplumpsklo bei minus 20 Grad, wo dir halt wirklich alles einfriert. Und du denkst dir, okay, aber warum mache ich das jetzt und warum bin ich hier? Aber irgendwie ist es auch cool, dass man es bis dahin irgendwie geschafft hat. Also
ja, genau. Aber klar, du weißt jetzt, okay, du kommst jetzt erstmal nicht weiter, aber du weißt trotzdem, irgendwann kommst du weiter. Also das... Dieses Festhängen hier, das ist jetzt auch ein Problem, das geht auch vorbei, das mag jetzt vielleicht ein bisschen überwältigend sein, aber du weißt halt genau, du kommst trotzdem weiter und du kommst auch nach China irgendwie und du kannst auch die Reise dann irgendwie zu Ende machen. Also das ist dann, keine Ahnung, an dem Punkt weißt du halt, dass du sowas dann halt auch schaffen kannst, bis zum Ende irgendwie.
Genau. Untrainiert und unaufhaltsam.
Ja.
Untrainiert und unaufhaltsam. Aber gab es trotzdem, muss ja trotzdem Momente gegeben haben, in denen ihr dann gedacht habt, nee, das war's, wir brechen ab, oder?
Nee, also abbrechen nicht, aber den Plan einfach mal zu ändern und dann irgendwie sich da die Sachen einfach neu zurechtzulegen. Weil jetzt zum Beispiel, wenn du in Zentralasien bist bis dahin jetzt schon mit dem Fahrrad gefahren, bist ja quasi auf der halben Strecke. Also abbrechen würde ja heißen, du fliegst jetzt nach Deutschland zurück oder sowas. Mhm. Du könntest ja also an dem Punkt genauso gut nach Vietnam fliegen, weil da halt einfach mal das Wetter schön ist. Und du bist halt so mittendrin und aber es geht halt nicht trotzdem irgendwie nur vorwärts und irgendwie und ist ja auch dann trotzdem der Ehrgeiz ist ja da, ist trotzdem dann um Fahrrad hinzuschaffen, so weit wie möglich.
Das sind ja.
Also man fühlt sich dann selbst auch so ein bisschen an der Ehre gepackt, selbst wenn man den ursprünglichen Plan halt einfach mal umwälzen muss. Ich weiß noch, wir haben auch so unterwegs in Usbekistan war das ein paar Mal, da war irgendwie ein Pass zugeschneit, wir sind da nicht weitergekommen, wie lange wir mit Waldemar telefoniert haben, um jetzt darzulegen, was wir jetzt hier für Pussy-Probleme haben, warum wir nicht weiterkommen. Das ist halt, also wirklich, da geht es einem wirklich auch ans Ehrgefühl und deswegen stand für uns Aufgeben eigentlich nicht zur Debatte. Planänderungen, ja, das gibt's auf jeder Reise, ist ganz normal, aber Aufgeben eigentlich nicht.
Okay, immer das Ziel vor Augen.
Genau.
Es gibt viele, wirklich bei all den Sachen, die da passieren und wirklich, das ist also die ganze Zeit werden euch irgendwelche Steine in den Weg gelegt oder ihr legt euch die selber in den Weg und dann Achsbrüche ist schon gut, hier Rad kaputt und was ich was hier und falsche Ventile und was ich was hin und her. Was ist die eine Aktion oder Hindernismeisterung, nenne ich das jetzt mal, auf die ihr am stolzesten seid? Sind es die Visa oder ist es dann irgendwie, weiß ich nicht?
Visa auf jeden Fall nicht. Das sind halt Sachen, die kriegt man nur, die kriegt man eben nicht. Das, da kann man, ja, da kann man jetzt nicht drauf stolz sein, aber ich denke mal, das sind immer mal so kleine Pannensachen. Die sind jetzt auch keine Schrauber oder sowas, ne? Und wenn du halt in der Wüste bist und hast einen Platten und hast den gefixt und dann geht's halt weiter, dann ist das schon.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Guck mal, eine coole Sache.
Die Treppe mit den,
nee,
ich will dir nur ein Stichwort.
Ja, ach so. Ich muss wirklich gerade ein bisschen nachdenken.
Nur so fliehen, also die letzte Etappe im Iran, ne? Also wo ihr an einem Tag, also mit bepackten Fahrrädern, mit jeder 25 Kilo Gepäck hinten drauf, 216 Kilometer.
Nee, es war langweilig.
Ja, war langweilig.
Ja gut, also wahrscheinlich ist es dann die hohen Berge, der Schnee, die Kälte. Wenn man MacGyver ist und sein Fahrrad repariert, ist es dann auch der große Mix, oder?
Ja, so ein Klassiker ist halt wirklich so eine Bergauffahrt bis auf so einen Pass hoch. Weil dann weißt du auch, was du geschafft hast, wenn du da oben stehst und dann hängt da ein Schild 2.500 Meter und du weißt, du warst vor 2 Tagen noch am Meer direkt. Oder vor 3 Tagen. Also das ist schon, ja, ist schon abgefahren. Ich meine, die meisten Leute, die halt so ein bisschen sportlich Fahrrad fahren, die kennen sowas halt auch. Das ist jetzt auch nichts, was irgendwie völlig außerhalb der normalen Welt ist.
Genau, aber das ist halt wirklich immer das Gefühl, wenn du halt sportlich Fahrrad fährst, du startest zu Hause und du kommst auch wieder zu Hause an. Und wenn es halt minus 10 Grad sind, dann setzt du dich vor deinen Ofen und dann ist es halt warm. Und bei uns war es halt immer so, wir wussten halt noch nie, wo wir die Nacht danach irgendwie pennen. Und du weißt halt nicht, wo kommst du an, wie ist da das Gelände, gibt es da irgendwen, gibt es da ein Dorf, gibt es da eine Stadt?
Ja, dann hast du zwar auch so Karten und so digital und dann ist da vielleicht in einem Dorf in Kirgisistan mal ein Gasthaus eingezeichnet, aber ob es das dann auch noch gibt oder ob es das überhaupt jemals gab, das ist dann immer so ein bisschen würfeln. Hat aber meistens funktioniert. Also
Schön ist gleich, dass am Mild Spoiler, dass am Anfang halt die Sache mit diesem Navi-Ding, ne? Also dass man diese Einstellung. Ich erzähle es einfach mal ganz kurz, ne, dass halt jemand, wir wollen hier keinen Namen nennen, halt vergessen hat, das von Rad, also von Wandern auf Radfahren umzustellen und dass euch euer Navi über Wanderweg geschickt hat. Das ist aber so schön authentisch. Das sind so diese Sachen, wo ich wirklich da gesessen habe und gedacht habe, ja, genau. Also wenn ich so blöde gewesen wäre, sowas zu machen, dann wäre mir genau sowas auch passiert, dass ich mich wundere, was, wie durch den Wald, hä? Da hoch, da wieder runter.
Wie lange gedauert? 4 Tage, bis wir das gemerkt haben? Wenigstens 3 oder 4 oder 5 Tage.
Also wir hätten am ersten Tag schon merken müssen, weil wir nämlich von dem Navi über die Bahnschienen gelotst wurden, was einfach nur ein Trampelfahrt war. Und das konnte ja vorne und hinten nicht stimmen, aber da waren wir trotzdem zu blöd, mal nachzugucken.
Zum Glück waren es keine 4 Wochen.
Nee. Da gab es genug Sachen. Was mich jetzt also persönlich auch jetzt wirklich auch sehr interessiert ist, also wenn ihr mich sehen würdet, würdet ihr verstehen, warum. Welches Essen hat denn am besten geschmeckt?
Also ich kann mich immer nur wieder für Teigtaschen aller Couleur aussprechen. Also von irgendwie Mante und Pelmeni und Samosas und Somsas und wie die alle heißen. Oromo, genau. Tippi, Toppi. Richtig geiler Scheiß. Ja.
Teigtaschen-Test-Tobias,
genau. Also wenn ihr mal richtig gute Teigtaschen essen wollt, Zentralasien ist da wirklich das Paradies.
Im Winter gehen die halt richtig gut, ne? Dann fetzt das, wenn es da so minus 10 Grad sind und dann fährst du dir da diese frittierten Chigoreki rein.
Boah, geil. Ja, beste.
Also ich höre schon, da ist auch ein Kochbuch im Kommen, die 70 Teigtaschen der Seidenstraße.
Die 70 Teigtaschen
der Seidenstraße.
Finde ich gut. Ja. Könnt ihr benutzen, den Titel. Finde ich super.
Ja.
Ein Kochbuch.
Mir gibt eine Danksagung, wenn wir das jetzt tatsächlich schreiben.
Ja, finde ich gut. Ich bin dafür.
Wie zwei Typen versuchen, ein Kochbuch zu schreiben.
Das ist gut. Das ist auch so schön. Ich meine, das muss man bedenken. Also es ist auch eine tolle Sequenz im Film, unter anderem, dass ihr halt in der einen Region seid und eben, ihr könnt die Sprache jetzt nicht so richtig, keine Ahnung, und ihr könnt die Schilder nicht richtig lesen in dem Restaurant und bestellt einfach irgendwas und dann wird euch da was hingestellt und dann, oh, das sind gute Rippchen, die sind gut und was auch immer das ist, es schmeckt. Da hätte, das hätte alles dabei sein können, oder? Also
Hauptsache es schmeckt.
Hauptsache es schmeckt.
Sehr gut.
Wie lange seid ihr danach nicht mehr Fahrrad gefahren?
Ui, sehr lange. Also ich bin dann in Heiligenstadt noch 2-3 Mal zu Tobias hochgefahren.
Zu Alibi-Runden, ja. Aber ich glaube, also ich bin halt noch eine ganze Weile irgendwie mal zur Arbeit gefahren oder halt so, weil ich auch kein Auto hatte. Aber so mittlerweile, ne, ist so mein Fahrrad steht im Keller gerade und ist wirklich kaputt, obwohl ich mir die ganze Zeit vornehme, auch wieder zu fahren. Aber jetzt war ja auch Winter und es war so kalt und hatten wir
keine Lust. Muss echt nicht mehr sein. Also meins ist wieder fit. Ich denke mal jetzt, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird, dann kriege ich auch wieder Bock drauf. Also es ist nicht so wie vor 10 Jahren da bei der ersten Tour. Da habe ich danach jahrelang das Fahrrad nicht mehr angefasst. So schlimm ist das jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund nicht.
Nee. Was war denn das allererste, was ihr gemacht habt, als ihr wieder zurückgekommen seid? Also als ihr wieder zu Hause wart, was war denn das Erste? Also jugendfrei bleiben.
Also ich glaube, ich bin ja ein bisschen früher zurückgekommen als Matthias aus Vietnam. Und ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, ich bin bei uns in der Stadt in unser Stammlokal gegangen und habe erstmal ein Bier getrunken.
Mhm. Oh ja, gut. Wenig überrascht.
Naja.
Wenig überrascht.
Ja, ja.
Endlich mal wieder ein Bier.
Naja, so. Klar. Das sehe ich gut.
Find ich gut. Hat der Film jetzt bei euch dreien irgendwie dafür gesorgt, erstmal bitte so eine Aktion nicht mehr? Gut, das ist jetzt auch schon, wie lange ist es jetzt? 1,5 Jahre her, ne? 2 Jahre? Fast, ne?
Das Losfahren sind.
Fast das Wiederkommen fast 2 Jahre. Das war Ende Mai 2019.
Genau, ja. 31. Mai 2019 seid ihr angekommen, ne?
Genau.
Hat die ganze Aktion dafür gesorgt, dass ihr jetzt, jeder von euch in dem Zusammenhang halt jetzt gesagt hat, so jetzt kann jetzt kommen, was will, ich bin abgehärtet, ich schaffe alles, oder ist es dann auch irgendwie so dieses Gefühl, dass man sagt, ich möchte jetzt eigentlich nur noch Sachen machen, die so einfach sind wie Memory mit einer 5-Jährigen spielen?
Also weder noch, das ist so, also ich glaube jetzt nicht, dass wir so hart drauf sind, dass jetzt wirklich alles geht, aber es, Tobias geht es wahrscheinlich genauso, dass jetzt immer noch irgendwie, klar, jetzt auch mit dem Film zu tun und alles und es ist halt viel Arbeit, aber wenn das dann durch ist, dass dann immer noch dieses Kratzen, dieses Jucken da ist, dass man doch nochmal was ausprobieren will. Um sich dann nochmal wieder herauszufordern.
Genau, die Flamme brennt immer, das muss man echt sagen. Also es ist jetzt, ich würde mir jetzt nicht zutrauen, untrainiert auf den Mount Everest zu klettern oder so. Ne? Das wäre halt echt auch dämlich. Aber irgendwie so, ja, irgendwie so diese Lust am Blödsinn, die man ja im Film auch immer merkt, die ist halt auch da und ja, muss man gucken. Also was so passiert, das passiert halt.
Hm. Waldemar.
Jo.
Hast du also mal kurz zum Schnitt, ne? Wie lange hat der gedauert? Wäre erstmal die erste Frage, gleich kommt die Masterfrage.
Also wenn man das ganz grob rechnet, dann würde ich sagen, tatsächlich seit sie losgefahren sind, also so 2 bis 2,5 Jahre, nämlich, während die Jungs gefahren sind noch, haben sie mir schon Material nach Hause geschickt und ich habe parallel, während sie gefahren sind, daraus eine Serie für YouTube geschnitten, die im Moment nicht mehr online ist, weil wir halt an dem Film dran sind und uns auf den Film konzentrieren wollen. Mhm. Aber während die Jungs unterwegs waren, hatten wir eine begleitende YouTube-Serie, sodass die Leute mit ein paar Wochen Verzögerung zu Hause immer nachverfolgen konnten, was machen die Jungs gerade, wie geht es denen, wie sind die gerade unterwegs. Das heißt, leben die noch? Ja. Und das heißt, als die Tour dann vorbei war von den Jungs, da hatte ich das alles, was sie unterwegs gefilmt haben, alles schon einmal gesichtet. Hm. So. Hm. Und schon zu einer Webserie verwurstet, sage ich mal. Und dann ging es jetzt dann ein Jahr, anderthalb darum, daraus dann einen Film zu machen, das in ein Filmformat zu bringen.
Was also war denn da? So sagen, Entschuldige.
Ja, alles gut. Ja. Also so, um es mal kurz irgendwie so zusammenzufassen, insgesamt 2,5 Jahre, aber am Film selbst habe ich ungefähr 1,5 Jahre gearbeitet.
Mhm. Was war denn der filmische Ansatz, sage ich jetzt mal? So, dass, hast du dir quasi im Kopf ein Storyboard gemacht oder hast du dir einfach das Material angeguckt und mal überlegt, wie das ist und so? Weil der Film ist aufgebaut, also es gibt so diesen Dokumentarfilmstil, dass man mit einer Szene aus der Reise anfängt und dann halt wieder an den Anfang zurückspringt und so. Und sind das Überlegungen, die einfach so gekommen sind, oder hast du die vorher erstmal noch lange hingesetzt und gesagt, na, ich werde das so machen oder so machen?
Ja, es war so ein bisschen, es war so eine Mischung aus beidem so ein bisschen. Also ich habe mich mit Keule hingesetzt und wir haben auch eine Dramaturgie so ausgearbeitet. Hm. Also wir haben uns schon Gedanken gemacht, während die Jungs gefahren sind, also als sie in Xinjiang waren, hat Keule auch mal in so einer Einstellung auch gesagt, das ist jetzt so der Akt 2 Wendepunkt, so. weil die schon so ein Gefühl dafür hatten, dass das jetzt so ein echter Tiefpunkt ist da in der Gegend. Also das heißt, das hatten die auch schon, das hatte zumindest Keule so ein bisschen schon im Urin, wo das im Film dann platziert sein wird. Hm. Und das heißt, nach der Tour hatten wir auch schon so ein paar Überlegungen, so und so können wir die Dramaturgie aufbauen. Ist beim Schnitt selbst dann auch nochmal anders, weil man dann feststellt, so wie man sich das vorher plant, so funktioniert das nicht.
Ist auch das Klein-Klein. Ich meine, klar, wir hatten so eine übergeordnete Dramaturgie und da habe ich ja auch viel dann mit dran gehangen, aber am Ende kannst du jetzt sagen, okay, erster Teil so ungefähr 20 Minuten, sagen wir den Europateil und so die Einführung, aber ich glaube dann aus dem Material, was dann da ist, dann auch tatsächlich irgendwie so eine funktionierende Struktur im Kleinen dann, also für die Abschnitte und die Szenen zu haben, das ist dann, das war wirklich Waldemar komplett alleine und das ist, glaube ich, schon ziemlich sportlich. Du musst ja mit dem arbeiten, was halt da ist, ne?
Das war letztendlich war das Schöne für mich an diesem Projekt ist, also so, einerseits das Schöne, andererseits das Beängstigende so ein bisschen ist, dass wir hatten jetzt irgendwie keinen Redakteur, keinen Produzenten außer uns, der irgendwie daneben stand und uns irgendwie gesagt hat, so und so müsst ihr den Film machen oder der uns gesagt hat, so ich habe schon 3 Filme gemacht und so wird's gemacht, so ist es besser und richtig. Mhm. Das heißt, wir haben den Film letztendlich so machen können, wie wir wollten. So und uns hat aber auch da, das ist mein erster Langfilm. So. Und dann stehst du erstmal vor der Aufgabe, wie mache ich daraus aus 170 Stunden Material, ohne eine Orientierung von außerhalb, wie mache ich daraus einen Film? So. Hm. Und irgendwann lässt du dich aber auf die Freiheit ein, dass du eigentlich dann so diese theoretischen Überlegungen so und so, da und da musst du Arc-Break setzen, kannst du aus dem Fenster werfen und machst letztendlich den Film, auf den du Bock hast. So. Und ich feiere das immer noch, wie viel Schwachsinn in diesem Film einfach drin. Das war einfach so, keine Ahnung, so jetzt, du sitzt du da so in Hotels, macht Kaffee trinken, dann keinen Spaß. Da sitzt du da mit deiner Hose. Solche Szenen halt zum Beispiel, die ich total abfeiere und immer noch lustig finde in diesem Film, nach wie vor. Mhm. Auch wenn ich 2 Jahre schon mit dem Material arbeite. Das finde ich halt super. Und das ist halt so auch ein bisschen ein Traum, den ich mir mit diesem Film erfüllt habe, nämlich mal einen Film ins Kino zu bringen. Ich so als Cutter, ne? Ja. Und das scheint sich jetzt bald auch mal zu bewahrheiten, wenn das so pandemiebedingt ja. Möglich.
Ja. Sprechen wir gleich drüber. Ich habe aber noch eine Frage zu dem zu dieser Schnittsache dann doch. Geht aber eigentlich an euch, auf jeden Fall an euch drei. Gab es Sachen, wo einer behauptet hat, ey, das ist gut, das muss rein, und wo die anderen gesagt haben, nee, bitte auf gar keinen Fall, das muss weg?
Ich glaube schon, aber ich...
Also jetzt nichts irgendwie.
Wenn ich an den ersten Rohschnitt denke, da gab es auf jeden Fall so 3-4 Stellen, wo wir uns nicht einig waren.
Okay.
Wo wir dann auf einfach so dann zwei haben einen überstimmt und dann ist das dann, wurde es halt so gemacht am Ende. Das haben wir dann ganz demokratisch entschieden. Und ich meine, am Ende ist das, ich kann es jetzt aber auch nicht mehr sagen, was da jetzt, was es jetzt war oder ob da jetzt eine Szene im Film ist, von der ich zuerst gesagt hätte, die hätte ich lieber nicht drin. Weil am Ende, so wie das Ding jetzt ist, finde ich es ziemlich stimmig und das scheint auch zu funktionieren.
Ja, okay. Ja, ich glaube, das, in meinem Kopf war das eine viel lustigere Frage, glaube ich. Ich habe dann sowas erwartet wie, ja, wir mussten auf jeden Fall das Ding mit den, mit den Prostituierten rausschneiden, weil das war dann doch... Spaß.
Ja, tatsächlich war das gar nicht so, weil all der peinliche, dämliche Scheiß, den sie gemacht haben, ist tatsächlich auch im Film gelandet, weil ich den am unterhaltsamsten fand. Also deswegen... Ja. So, da mussten die mal, und da mussten, so, genau. So, ob da wirklich prostituiert im Film sind, das müssen die Zuschauer dann selber herausfinden. Ab morgen in der anderen Premiere.
Ja, wir warten ja alle drauf, dass die Kinos wieder laufen und dass wir wieder loslegen können und so, also ins Kino gehen können und so. Aber jetzt habt ihr es hingekriegt und es ist bestätigt worden. Könnt ihr da kurz mal noch kurz was sagen über die Lübecker Premiere am 22.?
Ganz genau, ja. Also 22. Mai, da ist läuft der Film im Cinestar Stadthalle in Lübeck. Toll. Wir werden halt auch da sein, ist dann für uns die Premiere. Kassel fällt ja aus wegen Corona und sowas. Mhm. Und Lübeck hat jetzt wohl, glaube ich, so ein Pilotprojekt gestartet. Und da laufen wir an dem Wochenende, 22. 23. Mai und danach das Wochenende am 29. 30. auch nochmal.
Und vorher laufen wir, glaube ich, auch noch in Erlangen, ne?
Ja, aber ja, genau.
Am 16. jetzt.
Ja, cool.
Am 16. Mai in Erlangen und ab 20., also am 16. als Preview, ab 20. dann täglich. Da sind wir jetzt nicht eingeplant oder noch nicht. Und auch tatsächlich einige Open Airs, die wohl wahrscheinlich stattfinden können. Jetzt denke ich an München, Kino am Olympiasee, Kino Mond und Stern ist auch München.
Also so langsam machen auch ein paar Kinos auf, zum Glück. Also ich glaube, wir haben auch schon 13 Startkinos oder irgendwas in der Liste. Ne?
Genau,
gibt es bei uns auf der Homepage aktuelle Infos für die, die es interessiert, verplant-film.de. Ja. Normalerweise würde man ja einmal von vornherein eine Kinotour planen und die dann abarbeiten, aber jetzt unter diesen Bedingungen, wenn man halt die Kinos nach und nach und so spontan aufmachen, ergibt sich das so ein bisschen kleckerweise und auf unserer Webseite kann man das immer nachvollziehen dann eigentlich.
Genau, sehr gut. www.verplant-film.de. Was kommt dann als nächstes? Das Hollywood Remake, habt ihr die Rechte schon verkauft?
Nee, wir sind noch dran. Also wir haben jetzt schon mit so einem Typen telefoniert im Start.
Tom und Cruise.
Also Christian Bale spielt Otti, Tom Hardy ist dann echt Keule und Idris Elba spielt Waldemar.
Ja, sehr gut.
Ja, der Typ hat Range, Mann. Ja.
Ach toll. Wie ist es so auf Promotour, beziehungsweise halt den Film jetzt so präsentieren zu dürfen? Wie ist das Gefühl so noch ganz kurz?
Also bis jetzt präsentieren wir ja noch nichts.
Na, das wird ja jetzt passieren dann so richtig.
Also wir freuen uns auf jeden Fall schon richtig drauf. Das ist ja, wie gesagt, unser erster Film und wir kennen uns da gar nicht aus. Und wir lassen das jetzt einfach auf uns zukommen, so wie das bei der Tour halt auch war. Und ich glaube, es wird einfach cool. Wir freuen uns da schon richtig drauf.
Also Presse und so ist, kommt jetzt auch ein bisschen mehr. Wir waren letzte Woche in einer BR-Abendschau in München. Und und jetzt halt auch... so Podcast als Format, ich finde es halt immer ganz geil, weil es halt so ein relativ lang ist, man kann so ungezwungen ein bisschen quatschen und man muss jetzt nicht irgendwie das ganze Projekt auf irgendwie 3-4 Minuten irgendwie eindampfen. Ne? Ich meine, wisst ihr ja selber, es ist eigentlich sehr angenehm und uns macht es halt auch Spaß. Mhm.
Und deswegen haben wir so keine Zeit mehr. Ich hab noch eine Frage als allerletztes, die ich immer stelle am Schluss. Die könnt ihr ganz schnell beantworten. Ist auch ganz einfach die Frage, das ist nichts Tolles jetzt. Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Optimistischste. Wie seht ihr die Zukunft der Menschheit?
8. Locker, mindestens, wenn nicht sogar 8.
Ja, das sind Sportler, die sind positiver, weißt du, die fahren mit dem Fahrrad einmal um die Welt. Positiv. Das nächste Mal fahren sie mit dem U-Boot durch die 7 Weltmeere fahren und wir werden wieder berichten.
Selbst auf jeden Fall. U-Boot, genau. Mit dem U-Boot in die Antarktis. Otti Keule und Waldi, Tobias John, Matthias Schneemann und Waldemar Schleicher, vielen, vielen Dank. Das war uns nicht einerlei. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke, ja, euch.
Gerne. Danke euch.
Sehr gerne. So, jetzt kommt noch was. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert. Ich werde es trotzdem tun. Ich gebe ja auch immer eine Bewertung ab für so Filme, wenn ich sie gesehen habe. Mhm. Darf ich dann schon, oder gibt es noch eine Sperrfrist irgendwie auf eine Filmbesprechung?
Mach ruhig. Wenn du
8
bist, dann darfst du...
Also, die Bewertung ist 1 bis 5. Cool Männer, 5 ist das Beste, 1 ist das Schlechteste.
Genau. Ich sag minus 17. Nee, also pass auf. Der Film... Und jetzt kommt's, also ich habe es jetzt wirklich ganz frisch alles noch im Kopf, vor Augen und in den Ohren sozusagen. Also der Film ist klasse, es ist kurzweilig, das ist informativ tatsächlich auch, wie andere Länder funktionieren. Das ist authentisch, weil da sind wirklich, also man hat das Gefühl nach diesen eine Stunde, 48 Minuten oder was auch immer, ach, man hat schon nach einer halben Stunde, dass man bei euch ist, dass man euch kennt, das ist auch herrlich verrückt und auch blöde, wie ihr euch anstellt manchmal und einfach wirklich authentisch und es ist einfach wirklich gute Unterhaltung und es hat mir sehr viel Freude bereitet und es ist immer schön und ich bin da halt auch ganz ehrlich, wenn mir das nicht gefallen hätte, wäre es ein bisschen anders gelaufen, das Interview, ganz einfach. Ich freue mich immer, wenn ich dann Sachen sehe, also die Filme dann sehe vorher und dann denke ich immer so, oh Gott sei Dank, es ist gut geworden. Ja. Jetzt muss ich mich auch noch irgendwie mit denen eine halbe Stunde unterhalten und der Film ist kacke. Es ist wirklich wirklich klasse geworden und ich weiß, ich durfte bei diesem Sichtungslink eigentlich nur alleine gucken. Ich habe aber meiner Frau ein paar Szenen gezeigt, die hat sich kaputt gelacht und hat auch gesagt, Gott sei Dank hast du die nicht vorher in deinem Leben getroffen, sonst wärst du wahrscheinlich mitgefahren, du Idiot. Also, ich vergebe tatsächlich 4 von 5 möglichen Coolmännern für dieses Ding. Ding.
Cool,
ja, sehr gut.
Ja,
cool.
Ja, 4 von 5 möglichen Coolmännern.
Also 5, muss man sagen, sind absolute Meisterwerke. Ne? Das gibt's vielleicht einmal im Jahr. Also 4 ist eine super Wertung, nur dass ihr Bescheid wisst.
Wir fühlen uns sehr geehrt. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Verplant, wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren. Jetzt ab morgen für 48 Stunden als zeitlich befristete Online-Premiere. Ne? Alle Infos nochmal, haben wir schon gesagt, ein paar Mal auf www.verplant-film.de. Ich sag's nochmal abschließend, meine Herren, wirklich vielen, vielen Dank. Ihr seid extrem bescheuert und extrem kurzweilig. Dankeschön.
Alles Gute euch.
Ja, danke euch auch.
So, das war's von uns. Bisher lief's ja eigentlich ganz gut, finde ich, der Tag. Ich mal schauen, was Himmelfahrt dann noch so bringt, war Herr Meier, oder? Ja, ja, oder? Ich muss jetzt los.
Logenplatz, eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.